Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend. Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Die Ostseeinsel Pöhl. Ja, genau die, vor der auch Timmy gestrandet war. Timmy der Wal. Diese wunderschöne Insel in der Wismarer Bucht hat einen neuen Bürgermeister. Allerdings einen Bürgermeister, der auch auf einem ganz anderen Spielfeld schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Nämlich als DFB-Schiedsrichter. Wie das alles zusammenpasst, darüber wollen wir heute Abend auf dem roten Sofa reden. Florian Lechner, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Florian, ich habe was für dich. Eins, zwei, und die dritte rote Karte gestern, Eröffnungsspiel, Mexiko gegen Südafrika. Drei rote Karten gab's. Wahnsinn. Als Schiedsrichter, was denkt man da?
Ja, ist natürlich ein ganz besonderes Spiel. Also in der ersten Halbzeit war ja noch alles recht gesittet. Das war es in der zweiten Halbzeit allerdings auch. Aber klar, wenn man die erste rote Karte gibt, das ist natürlich was Besonderes. Die zweite gab es noch Videoassistenteneingriff. Das macht natürlich auch was mit einem Schiedsrichter.
Ja.
Und dann noch die dritte. Und dann ist man sich auch, glaube ich, dessen bewusst, dass das ein ganz besonderes Spiel war, was man heute gepfiffen hat. Und das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten.
Das ist für den Schiedsrichter, damit hat er sich in die Geschichtsbücher eingeschrieben.
Das ist so.
Rekordanzahl rote Karten in einem WM-Eröffnungsspiel. Mhm. Bei der letzten WM gab es insgesamt 4 rote Karten. Dann kam dazu noch dieses Announcement. Der Schiedsrichter kam aus Brasilien gestern Abend. Da musst du denn nach dem Videobeweis musst du dich dann hinstellen und per Mikrofon den 60.000 Fans das kurz erklären, was da gewesen ist.
Total. Also das ist bei uns in Deutschland ja jetzt auch mittlerweile gang und gäbe in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Auch ich war da schon dabei, wie eigentlich alle meine Kollegen auf dem Platz. Und das ist natürlich eine besondere Situation, also weil man natürlich eins nach dem anderen ja auch abarbeiten muss. Also man trifft am Anfang eine Entscheidung auf dem Platz nach bestem Wissen und Gewissen. Dann kommt der Videoassistent, der hilft einem dabei und sagt, Mensch, das guck dir mal bitte nochmal an. Und da sozusagen jetzt im Film zu bleiben und sagen, okay, erstmal regel ich meine Entscheidung, korrigiere sie unter Umständen und mache dann das Public Announcement. Das ist eine Herausforderung, weil man ja eigentlich gedanklich schon zum Monitor geht und sagt, okay, was sag ich denn hier gleich? Hier sind 60.000, 70.000 gerade im Stadion die wollen ja auch gar nicht zuhören. Wobei mittlerweile haben wir gelernt, jeder weiß, es gibt Public Announcement, dann wird es auf einmal ganz still im Stadion und jeder fragt sich, was sagt jetzt der Schiedsrichter. Also es ist schon eine ganz besondere Situation, aber auch eine total große Herausforderung, nicht nur in so einem WM-Öffnungsspiel.
Interessanterweise, du selber hast auch schon rote Karten vergeben. Und es gab mal eine Situation, da hast du dann hinterher festgestellt, die rote Karte war nicht berechtigt und hast dich dann entschuldigt.
Das ist so. Es war letzte Saison bei einem Drittligaspiel und ja, das war auch ein heißer Ritt, so möchte ich mal im Nachgang sagen.
Und da ging es um Abstieg, glaube ich, ne?
Ja, die Mannschaften, also eine der beiden Mannschaften war auch gar nicht so gut momentan in der Saison. Und ja, dann kommst du in die Kabine und es gibt da in der dritten Liga nicht den Videoassistenten. Und du kommst in die Kabine und siehst dann auch irgendwann mal die Bilder und sagst, puh, das war nix. Und eigentlich wollte ich auch gleich in die Kabine zu der Mannschaft gehen. Aber es gab so ein, zwei Situationen. Die Stimmung war jetzt nicht ganz so entspannt. Mhm. Sie haben auch deutlich verloren und habe dann am Montag mir die Telefonnummer vom Trainer geben lassen. Habe mich dann bei ihm entschuldigt, das kann man schon so sagen. Und hatten danach aber auch einen sehr guten Austausch, haben 3-4 Stunden miteinander telefoniert.
Ja.
Und ich finde, wenn man Fehler macht, dann sollte man zu denen auch stehen, weil keiner macht sie mit Absicht, aber danach noch zu sagen, nee, das war alles noch richtig, das ist dann auch ein bisschen unangenehm.
Ja, das finde ich genau der Punkt. Denn da so auf seiner Meinung zu beharren, das finde ich blöd. Fehler eingestehen, sich entschuldigen, top. Schön, dass du unser Gast bist heute Abend.
Vielen Dank.
Wir fangen jetzt mal mit der Insel Pöhl an.
Gern.
Florian, kaum im Amt gab es schon diese Riesengeschichte um den gestrandeten Wal Timmy. Mhm. Wie hast du das erlebt?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen Glück, weil die Geschichte um den Wal endete kurz bevor ich ins Amt kam. Mhm. Aber trotzdem gibt es einen gewissen Nachklapp. Also ich habe ja schon auch als normaler Mitbürger, als Inselbewohner mitbekommen, dass diese Situation eine Ausnahmesituation ist. Und das macht was mit den Menschen vor Ort. Also jeder fieberte oder trauerte im Nachgang natürlich auch mit diesem Wal mit. Und das Schicksal ließ ja niemanden kalt. Nur es ging ja irgendwann auch weiter auf der Insel Pöhl mit dem Alltag. Also
aber was ganz interessant ist, sind ja auch solche Themen, natürlich Tierschutz ist die eine Geschichte, mit so einem Tier zu fühlen, selbstverständlich auch. Aber dann kamen auch Menschen auf die Insel und haben sich irgendwie über alles andere hinweggesetzt und nur noch den Wal gesehen und sind, sage ich mal, nicht mit großem Anstand da umgegangen mit der Insel.
Ich würde das nicht 100% zu unterschreiben. Also ich würde jetzt nicht gerne alle über einen Kamm scheren, nur es gab schon Situationen, die sich so nicht schicken. Also es gibt Grundstücke, die zu beachten sind und die Grundstücksgrenzen sind zu beachten. Leute, die bei uns ihrer Arbeit nachgehen, sollen das tun und sollen nicht angesprochen werden, warum sie jetzt nicht für den Wahl demonstrieren. Und Naturschutzgebiete sind auch uns Pölern heilig und das auch aus gutem Grund. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir ein großes Vogelschutz und viele Naturschutzgebiete haben. Und wenn solche Dinge nicht beachtet werden oder auch gar missachtet werden, dann macht das was mit Menschen. Ne, weil letztendlich, wir wohnen alle gern auf dieser Insel. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Situation der Pölerinnen und Pöler in der Zeit nicht vollumfänglich gesehen wurde.
Mhm. Ja. Da wurden auch aus Seiten, aus Gebetsbüchern rausgerissen.
Aus den Gästebüchern, ja. Mhm.
Ja, das ist einfach, dass viele Menschen wussten offensichtlich nicht, wohin mit ihrer Verzweiflung, dass das irgendwie nicht gut vorangeht mit Timi. Ne?
Total. Also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, aber das Ganze hat halt Grenzen. Also Mitfühlen hat halt Grenzen und die Grenzen sind da, wo man anderen Leuten damit auch auf die Füße tritt. Und das war mir halt auch wichtig, auch in der Anfangszeit als Bürgermeister, diesen Punkt auch zu machen und zu sagen, wir sind auch da. Und es ist nicht nur der Wahl, auch das ist ein Schicksal, aber wir als Pölerinnen und Pöler, wir haben hier einen Alltag und wir leben hier und wir leben hier gerne und wir wollen auch, dass das respektiert wird.
Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Um das Ganze mal positiv zu drehen, es wurde jetzt viel von der Ostseeinsel Pöhl berichtet. Viele Menschen haben gesehen, wie schön es da ist auch. Erwartet ihr in diesem Sommer einen besonderen Touristenansturm? Ist da schon alles ausgebucht?
Nein, also es können noch alle gerne kommen. Ausgebucht sind wir noch nicht hundertprozentig. Ich weiß noch gar nicht, ob das so einen Drive bekommt. Natürlich, jeder bis zum Bundeskanzler kennt jetzt die Insel Pöhl. Ja. Da bin ich natürlich auch ein Stück weit stolz drauf, das muss ich ehrlich zugeben. Nur zeichnet unsere Insel natürlich auch eine gewisse Natürlichkeit und auch eine gewisse Ruhe aus. Und es gibt auch Leute, die sich jetzt fragen, wir kommen die letzten 10, 20 Jahre auf die Insel Pöhl. Können wir da noch hin? Ist es da noch immer so ruhig, wie wir es kennen? Da können wir natürlich sagen, ja, es ist so ruhig. Man kennt jetzt die Insel Pöhl, nur wir sind immer noch wir Pöhler und die Natur ist immer noch da, so wie sie ist. Und ihr seid alle gerne willkommen bei uns.
Du bist ein junger Mann. Du hast eben gesagt, die Insel Pöhl besticht auch durch ihre Ruhe. Mhm. Du hast vorher im Team von Manuela Schwesig gearbeitet. Mhm. Was hat dich gereizt, Bürgermeister auf Pöhl zu werden?
Also, ich habe schon immer in der Politik gearbeitet. Mhm. Und ich habe vor dem Bundestag gearbeitet. Und dann bin ich zurück in die Heimat und habe auf der Insel Pöhl gebaut. Und habe da meine Heimat gefunden und mein Zuhause. Und als ich auf die Insel kam, habe ich festgestellt, ich war da schon 20 Jahre im Fußballverein, nur jetzt wohnte ich da. Und ich habe erlebt, dass jeder etwas kann auf der Insel Pöhl. Und jeder macht auch etwas für die Gemeinschaft. Und ich habe mir, als ich dann da hingezogen bin und auch da gewohnt habe, die Frage gestellt, was kann ich eigentlich bringen, was kann ich einbringen? Das mit der Schiedsrichterei, das ist nett. Und man kann sich darüber auch lustig unterhalten und auch diskutieren am Montagvormittag. Nur was kann ich für die Insel machen? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, habe gesagt, das mit der Politik, das mache ich beruflich und ich habe da auch gewisse Erfahrungen und auch Verbindungen natürlich und die würde ich ganz gerne einbringen. Und deswegen habe ich mich für die Gemeindevertretung erst entschieden, bin da gewählt worden, glücklicherweise. Und mit mir hatten auch ganz viele andere Leute dort Ideen und wollten Dinge bewegen und ich habe festgestellt, ein Ehrenamt hat halt Grenzen. Mhm. Und die Umsetzung läuft halt am Ende doch über das Hauptamt, über eine Verwaltung und über eine Bürgermeisterin oder über einen Bürgermeister. Und deswegen habe ich den Hut in den Ring geworfen und habe gesagt, darauf habe ich Bock, das kann ich, das möchte ich versuchen. Und ja, jetzt bin ich Bürgermeister und das ist eine ganz tolle Aufgabe.
Man sagt ja immer, in der Kommunalpolitik kann man am meisten gestalten, kann man am meisten tatsächlich bewegen.
Das ist so, da würde ich sofort unterschreiben. Ich habe vorher im Bundestag gearbeitet, da gibt es große Beträge, die man zu bestimmen hat. Und das sind auch ganz spannende Aufgaben, ganz unbenommen. Nur sind jetzt die Themen viel konkreter. Also wenn jetzt beispielsweise vor 2, 3 Wochen haben wir eine Baustelle auf der Insel Pöhl, eine Straßenbaustelle bekommen. Und da musste mal schnell geregelt werden, weil der ganze Verkehr über eine andere Straße ging. Und da werden die Themen konkret. Da wohnen nämlich Leute und die sagen, jetzt sind sie alle bei mir im Ort und wir fahren ja eigentlich alle 50. Also mussten wir schnell handeln und aus 50 30 machen. Und eigentlich haben wir Radverkehr, aber da gibt es noch gar keinen Radweg. Also muss der Radweg auch irgendwie umgeleitet werden. Ja. Auf einmal wird es total konkret und das hat mich herausgefordert, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und da haben wir gemeinsam angepackt und in wenigen Stunden eine Lösung gefunden, die gut kommuniziert Und jeder versteht, warum es diese Baustelle jetzt geben muss und dass wir danach eine schicke Straße haben. Und das ist etwas total Tolles, dass die Leute auch so mitmachen.
Ja, es sind im Grunde diese ganz einfachen Dinge vor Ort. Ne? Wir machen jetzt mal einen Ausflug und zwar zum Inselleben. Scharfe Scheren ist angesagt. Wirklich tolle Bilder von, also Sie werden begeistert sein, bin ich sicher, wirklich tolle Bilder von Mensch und Tier jetzt von Johanna Lipper.
Alle an Bord?
Für Captain Jan Dirks und Crew geht's heute zu Pöls Mini-Nachbarinsel Ahrensberg, ein Naturschutzgebiet mit einer wilden Schafherde. Heute bekommen sie einen der seltenen menschlichen Besuche. Die Wolle muss runter. Dieser Schafbock wird der Neue dort. Landschaftspfleger Tim Hoppe ist Bodyguard.
Er wirkt relativ entspannt bis jetzt. Im Normalfall sind die das ja nicht gewohnt, mit dem Boot zu fahren.
Gleich hat er es geschafft in die neue Heimat, auf die Insel Ahrensberg. Wenn alles klappt, manövrieren in der Wismarer Bucht ist nicht ganz ohne.
Es ist einfach extrem flach. Deswegen habe ich jetzt die Fahrt rausgenommen, den Motor hochgefahren, soweit es geht. Jetzt fahren wir hier in Schleichfahrt.
14 wilde Schafe leben auf Ahrensberg und er wird bald der einzige Bock in der Herde sein. Zu flach hier, um auf trockenen Hufen rüberzukommen. Der Schafbock riecht schon die große Freiheit, aber die muss noch kurz warten. Denn jetzt geht's erstmal dran, die Herde einzufangen. Mit der Wolle wird's im Sommer einfach zu heiß. Schafscherer Willi Arndt lauert.
Wenn eine tolle Hitze ist, das mögen Schafe gar nicht so gerne. Die lieben lieber kalt. Ne? Das mögen sie gar nicht. Wenn es richtig tolle Hitze ist, dann sind sie leichter zu kriegen. Dann sind sie eher schlapp.
Einmal im Jahr kommen also Menschen auf die Insel und versuchen, Dinge in den Griff zu kriegen. Ja, fast. Nach einer knappen Stunde sind sie zusammengetrieben. Da gab es schon schlimmere Jahre. Jetzt wartet ein hartes Stück Arbeit. Scherer Willi Arndt macht den Job schon seit seinem 16. Lebensjahr.
Du musst mit einem Schnitt richtig im langen Zustand abgeschnitten werden. Ne? Und dass so wenig wie möglich hier so Schnippelwolle anfällt.
Nagelpflege ist auch im Wellness-Paket enthalten. Uff, 3 Kilo Wolle weniger. Patronin der Herde, Biologin Erna Schreiber vom Naturschutzbund. Die Schafe sorgen dafür, dass die Insel nicht verbuscht, schaffen Platz für seltene Pflanzenarten und Tiere im Naturschutzprojekt Hotspot 28.
In dem Moment, wo es nicht geweidet würde, wäre nicht nur Gehölze, auch Kräuter wären sehr hoch. Und da würden keine Vögel mehr drin brüten, weil dann kann sich der Fuchs und jeder Predator könnte sich dann anschleichen und könnte dann also die Nester plündern.
Der stark gefährdete Wiesenpieper lebt deswegen hier. Oder der Queller, eine Salzpflanze, die für natürlichen Küstenschutz sorgt und CO2 speichert. Nebenan ist derweil das letzte Schaf geschoren.
Das lief ganz gut. Luft kommt ja jetzt auch an der Haut und sowas alles. Ne? Das ist für die Tiere ist das jetzt angenehm, auf jeden Fall.
So kann der Sommer doch kommen und für den jungen Schafbock endlich die Freiheit. Im Naturschutzprojekt auf der Insel Ahrensberg.
Ja, was für ein wunderbares Beauty-Programm für die Schafe. Einmal Fingernägel und Glatze schneiden. Das ist wahnsinnig toll aus. Übrigens, du guckst von der Insel Pöhl genau auf diese kleine Insel drauf, von
das
deinem
so.
Haus aus. Ne?
Ja, genau. Also ich gucke vom Garten aus auf die Insel und weiß um die Situation der Schafe. Ja. Da sind nicht oft Menschen und so war es ja gerade auch. Die waren also ein bisschen bedröppelt beim Scheren, das muss man schon sagen.
Ja, die wussten aber, was passiert mit mir. Guck mal, das finde ich immer ganz interessant. In Norddeutschland gibt es ja auch Timmendorfer Strand, ne? Lübecker Bucht. Hier ist aber Timmendorf, Insel Pöhl. Genau. Wismarer Bucht.
Ja.
Darf man immer nicht verwechseln. Manchmal beim Wetterbericht kann man das möglicherweise durcheinander bringen, wenn man da nicht genau hinschaut. Sag mal, wie anfassbar, wie nahbar bist du geworden für die Menschen von Pöhl, auch jetzt sag ich mal im Wahlkampf. Du hast ja vieles mitgemacht. Du hast getanzt, du hast alles Mögliche hast du gemacht.
Also ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, was braucht vielleicht Pöhl, aber was könnten auch die Menschen gebrauchen? Und ich habe meine Idee ist es gewesen, dass Menschen gesehen werden wollen heutzutage, mehr gesehen werden wollen von Politik. Nun bin ich jetzt nicht der Alleinige, der Politik macht, sondern es sind ganz viele andere tolle Menschen auch. Nur es muss einfach ein bisschen direkter werden. Und dann gibt es verschiedene Wege, die ich gewählt habe. Es gibt, meine Telefonnummer hat jeder auf der Insel Pöhl gehabt. Jeder konnte anrufen zu jeder Zeit, wenn er was hatte. Ich bin vorbeigekommen, ich habe einen Stammtisch eingeführt, den Klönschnack haben wir ihn genannt. Da konnten Leute offenes Visier sozusagen ihre Themen mitbringen, ihre Ideen, ihre Probleme, vielleicht auch schon Lösungen. Das war total bereichernd, weil ich am Anfang gar nicht wusste, wie viele Leute kommen da. Beim ersten Klönschnack, da war dann wirklich die ganze Kneipe voll. Da habe ich gedacht, okay, da scheint es einen Bedarf zu geben. Und ja, ich würde schon sagen, ich bin Bürgermeister zum Anfassen. Also es ist so, dass ich viel draußen bin auf der Straße. Viele Leute kennen mich. Auch Leute, die mich vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht gekannt haben, weil ich vielleicht in meiner Fußballblase war, aber vielleicht bei anderen Vereinen gar nicht oder bei Kulturvereinen oder bei Förderkreisen. Und da war ich jetzt dabei, da bin ich weiterhin und das kommt gut an. Und ich finde, da gibt es einen sehr schnellen Draht einfach. Wenn es ein Problem gibt, kann man sofort beim Bürgermeister sich melden.
Gibt es da so zwei, drei Punkte, ich meine, was von einer Schule gehört zu haben, was so die Sorgen der Pöhler betrifft?
Total. Also wir sind ein Ostseebad, wir haben 2.500 Einwohner und 250.000 Übernachtungen. Das heißt, es gibt so eine gewisse Tendenz vielleicht, dass wir mehr ein Erholungs- und Tourismusort sind als ein Wohnort. Mhm. Und das muss beides zusammen funktionieren. Und es funktioniert natürlich nur dann, wenn auch die Infrastruktur drumherum ist. Infrastruktur, Straßen, Wege, der Sportplatz, die Sporthalle, aber auch die Schule, Wohnraum. Und wenn eins davon wegbricht, dann braucht man sich nicht wundern, warum junge Familien entweder gar nicht erst auf die Insel kommen oder gar wegziehen, weil sie sagen, naja, mein Kind kann ich jetzt hier nicht beschulen, deswegen muss ich jetzt aufs Festland ziehen. Und das möchte ich verhindern. Es ist jetzt gar nichts Konkretes, dass nächstes Jahr die Schule zugemacht wird. Im Gegenteil, wir sind da momentan in einem ruhigen Fahrwasser. Nur die Schulentwicklungszahlen sind, wie sie sind. Es werden weniger Kinder da sein. Und dann stellen sich natürlich Entscheidungsträger die Frage, welche Schulen sind wo noch erforderlich. Und da möchte ich für kämpfen, dass sie auch bei uns bleiben.
Du bist ja auch für 7 Jahre gewählt. Also in diesen 7 Jahren kann ja was passieren, wenn man nicht schon vorbaut.
Absolut.
Vor solchen Themen natürlich. Dein Arbeitsalltag. Mhm. Also ich habe jetzt so eine Vorstellung. Mhm. Du kennst wahrscheinlich den Landarzt vom ZDF. Mhm. Ja? Also der Landarzt war für alle erreichbar und die Sorgen kamen rein zu ihm in die Praxis und so weiter. Kann man sich so den Bürgermeister von Pöhl auch ein bisschen so vorstellen?
Ja, wenn ich im Büro bin, also bin ich regelmäßig und da ist eigentlich immer die Tür auf. Und da kommt es natürlich schon vor, dass Leute, die vielleicht auch gar nicht zu mir in erster Linie wollten, sondern vielleicht zum Bauamt oder zum Meldewesen an meiner Tür vorbeigehen und sagen, ach Herr Lechner, Sie sind ja auch da.
Ja.
Und dann geht's rein. So, und dann freue ich mich natürlich auch, dann setzen wir uns an den Tisch, dann klönen wir kurz und dann habe ich wieder was mitgenommen. So, manchmal sind es ja gar nicht die großen Probleme, manchmal ist es ja auch nur so eine gewisse Stimmung und die würde ich schon ganz gerne wahrnehmen.
Ja, ist ja schön, wenn man ansprechbar ist.
Voll.
Einfach so, dass man den direkten Kontakt hat. Hilft dir das eigentlich auch gelegentlich, dass du als Schiedsrichter, als Profi-Schiedsrichter, muss man ja so sagen, auch so eine Konfliktbewältigungsfähigkeit in dir hast?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt schon Parallelen zwischen der Schiedsrichterei und dem Job des Bürgermeisters. Also wir hatten es im Teaser ja schon mal gehört, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Aber es geht natürlich auch darum, relativ schnell ein gewisses Gespür für Menschen und für Personen zu bekommen. Also das ist so eine Persönlichkeitsschule als Schiedsrichter, dass man ja gar nicht lange Zeit hat, Menschen einzusortieren. Wer ist heute gut drauf, wer ist heute schlecht drauf, wer ist mir vielleicht wohlgesonnen, wer vielleicht auch nicht. Ich habe da nur 90 Minuten Zeit und das ist eine Persönlichkeitsschule und die nehme ich natürlich auch in den Job des Bürgermeisters mit auf jeden Fall.
Ein sehr interessanter Punkt. Wir schauen mal drauf, Schiedsrichter, das kann eine ganz tolle Rolle auf dem Fußballplatz sein, logischerweise. Das kann allerdings auch für Anfeindungen sorgen. Andreas Moll hat sich mit dem Thema beschäftigt und auch, wie man damit umgeht.
Mehr als ein Jahrzehnt pfiff der Hamburger Polizeibeamte Patrick Ittrich in der Fußball-Bundesliga. Als Schiedsrichter hat er vieles erlebt und auch persönlich profitiert.
Du bist kritikfähig, du musst Entscheidungen treffen, du musst organisieren, du musst selbstkritisch sein. Alles Dinge, die du als junger Mensch sofort lernst.
Ich glaube, es hat mich unheimlich in meiner Persönlichkeit geprägt. Ich habe gelernt, Entscheidungen zu treffen, habe gelernt, mich durchzusetzen.
Und auf dem Feld nehme ich das oft auch gar nicht so wahr, als zwischen den Fronten stehen, sondern eher auch ein sehr, sehr gutes, kollegiales Miteinander.
Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus der Herausforderung, dass man mit 22 unterschiedlichen Charakteren unter Stressbedingungen, eben körperlicher Anstrengung und Wettbewerbscharakter auskommen muss.
Marvin Schorius ist 27, Polizist und Schiedsrichterobmann des Kreises Harburg. Er ist konfliktlotse und unparteiischer. Bei einem internationalen Wettbewerbsspiel in Paris ist er von Spielern einer serbischen Mannschaft brutal angegangen worden.
Dort war es so, dass das Spiel generell schon sehr emotionsgeladen war, sich dann ein Spieler bei einem Foulspiel sogar verletzt hat und mir dort die Schuld gegeben wurde seitens eines Spielers, der mich zunächst beleidigt hatte, sich dann auch der englischen Sprache bemüht hatte.
Fuck you, man. Fuck you.
Und im Anschluss ja, auf mich zugegangen ist, mich gerempelt hat, versucht hat, mich mit dem Ball abzuwerfen und dann am Ende das Ganze unter anderem auch aufgrund der Verletzung eben in einem Spielabbruch gemündet ist.
Spielabbruch ist nur eine Konsequenz. Gewalt gegen Schiedsrichter gibt es immer wieder. Hier Amateur- und Archivaufnahmen und die Schilderung eines aktuellen anderen Falles.
Es war so, dass ein Schiedsrichter einen Spieler des Feldes verwiesen hat, also es gab eine rote Karte. Daraufhin wurde der Schiedsrichter körperlich attackiert, erstmal nur durch Schubsen und Anfassen und im Anschluss in der Kabine aufgesucht und dort durch Schläge und Tritte dann schließlich angegriffen.
Profi-Schiedsrichter Patrick Ittrich kennt solche Bilder.
Ich glaube, es ist nur sichtbarer geworden durch Social Media, durch Beiträge, durch Aufarbeitung. Ich glaube, Gewalt gegen Schiedsrichter, sowohl verbal als auch körperlich, die gab es schon immer. Schiedsrichter kann man da gar nicht viel tun, muss man sagen. Ich glaube, das sind andere in der Pflicht, was zu tun. Und da meine ich gar nicht die Verbände mit, sondern wir haben Trainer, wir haben Trainerinnen, wir haben Spieler. Da fängt es an. Also ich muss in meiner Mannschaft dafür sorgen, dass ich respektvoll mit den anderen, mit dem Spiel und mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin umgehe.
Die norddeutschen Fußballverbände gehen unterschiedlich mit dem Thema um. So schreibt der Hamburger Fußballverband auf unsere Anfrage: Gewalt gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auf Sportplätzen kommt nach unseren Auswertungen nur in sehr wenigen Ausnahmefällen vor. Selbstverständlich ist jeder einzelne Vorfall inakzeptabel und einer zu viel. Der prozentuale Anteil von Spielen mit Gewaltvorfällen liegt im Promillebereich. Schiedsrichterobmann und Konfliktlotse Marvin Schorius vom Niedersächsischen Fußballverband nimmt aus seiner Gewalterfahrung sogar etwas mit in sein Privatleben und auch als Polizeibeamter.
Ich glaube, dass eine gewisse Resilienz auch einem nur weiterhilft, wenn man dieses Hobby ausübt und man diese Resilienz auch automatisch aufbaut. Ich muss sagen, dass es mich persönlich jetzt nicht über längere Zeit immer verfolgt, vielleicht auch berufsbedingt, aber ja, ich in einer gewissen Art und Weise zumindest eine Resilienz gegenüber Verbalitäten und körperlichen Angriffen entwickelt habe.
Aber das erarbeitet man sich. Ein 14-Jähriger oder eine 17-Jährige, die auf dem Platz steht, die kann sich das noch nicht erarbeitet haben. Das ist gar nicht möglich. Und deswegen müssen alle an einem Strang ziehen, damit man Fehlentscheidungen, die ja nicht lebensentscheidend sind, einfach auch mal respektiert.
Alles eine Frage des gegenseitigen Respekts.
Ja, gegenseitiger Respekt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Florian, du pfeifst bis hoch in die zweite Liga. Ist das Aggressionspotenzial da etwas geringer, je höher man kommt, weil ja auch Kameras dabei sind?
Ich glaube, der Druck wird höher, aber das Aggressionspotenzial ein Stück weit niedriger. Mhm. Sind es die Kameras, nichts bleibt verborgen. Gestern die zweite rote Karte im Eröffnungsspiel. Ja, da dachte sich der Spieler wahrscheinlich auch in einem schwachen Moment, das wird schon keiner sehen. Eine Kamera wird es halt festhalten. So, und es wird immer ein Nachspiel geben, wenn man sich, ich sag mal, salopp nicht benimmt. Und das gibt es halt nicht immer im Amateurbereich. Und deswegen gibt es da schon auch gravierende Unterschiede aus meiner Sicht.
Gibt es da so in Jugendligen, kann man ja auch mal ansprechen, auch Eltern, die da sehr aggressiv werden, wo man da noch mal eine zusätzliche Thematik hat als Schiedsrichter?
Total. Also ich finde es ein Stück weit ja ambivalent. Also wir fangen sozusagen als Schiedsrichter ja in den untersten Ligen und auch im Jugendbereich an. Aber da wird es gleich mal am schwersten. Also da ist nicht nur das Spiel, da pfeift man vielleicht 5 Foulspiele und 3 Tore an und ab und die Halbzeit. Und dann passiert aber das Drumherum. Die Eltern, die Trainer, das ist ja emotional. Und da prasselt sehr, sehr viel auf junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ein. Und da muss man sie einfach mitnehmen und auch an die Hand nehmen, finde ich. Weil ich finde, wenn einmal dieser Schiedsrichterjob, wenn man einmal daran gefallen und Blut geleckt hat, dann lässt man das nie wieder los. Und die, die sozusagen nach einem oder nach zwei Jahren wieder aufhören, die hören nicht auf, weil der Job des Schiedsrichters doof ist, sondern weil sie Erfahrungen gemacht haben, die man selbst nicht gerne machen würde.
Wie reagierst du auf Spieler, die aggressiv dir gegenüber auftreten, die mit der Entscheidung nicht einverstanden sind? Also da muss man ja auch ein gewisses Standing auf dem Platz zeigen.
Also es fällt mir heute leichter, weil ich jetzt schon ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Liga bin. Da kennen sich dann auch die Spieler und die Schiedsrichter. Das heißt, jeder kann ja auch den anderen so ein bisschen besser einschätzen. Wie reagiert er auf Kritik oder auf einen Pfiff gegen sich? Auf der anderen Seite, wie reagiert der Schiedsrichter, wenn ich auf ihn zulaufe? Ich habe für mich gelernt, dass sozusagen, wenn jemand emotional auf mich zukommt, dass es nichts bringt, emotional dagegen zu halten, sondern das eher auszuhalten und auszutarieren. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut.
Und nicht zurückweichen.
Stehen bleiben.
Stehen bleiben ist schon wichtig, ne?
Ist so.
Stehen bleiben ist wichtig. Ja. Hast du eigentlich oder irgendein Schiedsrichter auf dieser Welt schon jemals, man sieht das ja immer wieder, dass Spieler meckern und mit der Entscheidung, nein, nicht einverstanden sind, schon jemals so eine Entscheidung zurückgenommen?
Nein, aber ich glaube auch nicht, dass das das Ansinnen von Spielern ist. Ebenfalls im Profibereich oder vielleicht auch im Amateurbereich.
Ah ja, okay.
Wenn man auf den Schiedsrichter zuläuft und ihm weismachen möchte, dass die Entscheidung falsch war. Ich glaube, es geht gar nicht um die Entscheidung, es geht um die nächsten 5 Entscheidungen.
Okay.
So, wenn man weiß, okay, ich bin ein Spieler, der viel Foulspiele macht beispielsweise. Mhm. Und das war jetzt mein erstes, da gehe ich schon mal gleich rauf, dass der Schiedsrichter vielleicht beim zweiten oder dritten
mich nicht als renitenten Fauler ansieht.
So, ne? Sondern sich überlegt, okay, der hat sich ja davor schon so beschwert, vielleicht bin ich ja auch falsch mit meiner Wahrnehmung, aber da kann ich vielleicht auch das Rätsel lüften, jedenfalls kann ich das für mich sagen, da ist man eigentlich recht resistent.
Abzuregen ist das eine, vorm Spiel sich so ein bisschen anzuregen ist das andere. Und da gibt es eine Musik, die wie keine zweite zu dir passt und natürlich auch vom Text einfach, vom Rhythmus. Es gibt nichts Vergleichbares, muss man einfach sagen. Und die Bilder dazu sind sehr begeisternd, wie ich finde. Wir schauen mal rein, das ist nämlich hier, das sind AC/DC. Guck mal, wir schauen mal eben hier, da sind sie. So, da müssen sie kommen. It's a long way
to the top.
Long way
so
to
es.
The top.
So ist es.
Und das ist aber das Lied, was du mit deinem Team immer hörst, bevor ihr aufs Spielfeld geht.
Ja, also das habe ich seit der Junioren-Bundesliga, also schon viele, viele Jahre her. Ja. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, ein bisschen Musik zu hören. Jeder schaut ja für sich, was braucht er vor dem Spiel. Bei mir ist es Musik, andere machen Witze oder sind meditieren, machen Yoga. Bei mir, ich brauche so ein bisschen, um in Spannung zu kommen, Musik. Und das ist irgendwie seit vielen Jahren das letzte Lied. Meine beiden Assistenten, die auch schon seit vielen Jahren bei mir mitfahren, ich glaube, die können dieses Lied auch schon nicht mehr hören, muss ich gerade mal sagen. Und entschuldige mich an dieser Stelle auch ganz aufrichtig. Aber das ist so das Lied schlechthin. Und wie du schon sagst, es hat auch einen gewissen Kern.
Ja, das ist eine großartige Nummer von AC/DC, muss man einfach mal sagen. Damals noch mit Sänger Bon Scott, der 1980 ja gestorben ist. Also wirklich, und das peitscht einen sehr nach vorne. Das ist interessant, dass du das sagst mit dem Team. Das wissen, glaube ich, gar nicht viele, dass ein Schiedsrichter auch immer mit zwei Linienrichtern im Team zusammen unterwegs ist.
Genau, wir haben also als Schiedsrichter haben wir zwei Assistenten, die sind auch in unseren Ligen und auch schon darunter fest. Also die sind immer dabei und das hat auch ganz viele tolle Gründe, weil man einfach sich viel besser kennt, man weiß, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Nicht nur meine, sondern auch die von den Assistenten. Wo muss ich sozusagen ein bisschen genauer hingucken? Wo kann ich mich ein Stück weit auch zurücknehmen? Und das hilft natürlich ungemein, wie es in der Fußballmannschaft auch hilft, wenn man weiß, wie der andere tickt. Und da erwachsen aber nicht nur gute Schiedsrichterleistungen, sondern auch Freundschaften heraus. Ja.
Julius Martenstein ist zum Beispiel einer von deinem Team aus Marburg.
Ja.
Und hier ist er, der Julius.
Ja, Flori, ich sende dir viele Grüße aus der wahrscheinlich schönsten Stadt Deutschlands, auch wenn du als alter Insulaner das naturgemäß etwas anders sehen wirst. Auch wenn sich unsere Wege jetzt zumindest sportlich vorerst trennen, bin ich mir sicher, dass du sowohl sportlich als auch jetzt beruflich als Bürgermeister alles in die richtigen Bahnen leiten wirst und eine sehr erfolgreiche Zeit vor dir hast. Aber wie du weißt, haben wir noch eine Teamkasse, die prall gefüllt ist und die darauf wartet, auf den Kopf gehauen zu werden. Was genau es damit auf sich hat, das kannst du ja gern mal im Studio erläutern und vor allem mal vielleicht die eine oder andere Anekdote darüber erzählen, wer da am meisten eingezahlt hat und wieso.
Ja. Der Julius, so. Ja, klappt mal die Teamkasse aus. Was ist da los in der Teamkasse?
Also die Teamkasse hatte einen Grund. Und zwar war es ein Assistent, der heute nicht mehr bei uns im Team ist. Das liegt aber auch daran, dass er jetzt auch in die Bundesliga aufgestiegen ist.
Ja.
Das ist auch ganz toll. Aber als Julius und der Steven, als wir das erste Spiel zusammen hatten, Julius kam frisch in unser Team. Und wir waren in Paderborn. Und es hieß, jo, wir fahren jetzt ins Stadion um, ich weiß es nicht mehr, 11 Uhr, sag ich jetzt mal. Und wir stehen alle vorm Hotel und es ist 11.01 Uhr, es ist 11.02 Uhr und es ist 11.05 Uhr. Und dann kommt Steven ganz flockig aus der Tiefgarage rausgefahren und fragte, ob wir jetzt losfahren können. Und Julius war völlig fertig und hat gesagt, was passiert denn hier? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es den Moment der Teamkasse. Und da haben wir verschiedene Beträge, die man zu zahlen hat. Also
zu spät kommen,
kostet pro Minute,
Fünfer oder sowas.
Fünf Euro pro Minute. Mhm. Da kam der Steven dann auch zum nächsten Abendessen mal 18 Minuten zu spät. Das waren dann die nächsten 90 Euro. Und ja, ungeputzte Schuhe.
Und warum hast du offensichtlich am meisten da reingezahlt?
Weil ich ein großer Gönner bin. Julius kann jetzt gar nicht widersprechen.
Ach so.
Nein. Also es ist so, dass wir am Anfang immer gesagt haben, egal wie der Spieltag läuft, jeder zahlt was ein. Und ich habe immer das Doppelte von meinen beiden Assistenten eingezahlt, damit wir so einen gewissen Grundstock einfach haben, dass wenn wir die Teamkasse auf den Kopf hauen, dass dann auch was dabei ist, dass man auch was Vernünftiges machen kann.
Ja, schön, schön. Hört sich sehr, sehr cool an. So, und jetzt gibt es erstmal bei Sora Clip etwas sehr schön Süßes, sehr lecker Süßes. Kennt jeder, macht aber kaum einer selbst. Hier sind lecker Amerikaner.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute mal wieder ein süßes Rezept. Bei uns gibt's heute Amerikaner. Und ich finde, das ist so ein Teilchen, das liegt beim Bäcker in der Auslage und das ist lecker, aber man macht das irgendwie nie selber, oder? Deswegen ändern wir das jetzt. Ich zeige euch nämlich heute, wie sie gehen und ich mache eine abgewandelte Version mit ein bisschen Mohn. Die werden so richtig schön. Ein weicher Keks, das ist ja so ein Rührkuchen, dann sind die unten flach, oben so eine schöne Wölbung und getoppt wird das Ganze dann noch mit einem richtig schönen Zuckerguss. Hört sich lecker an, finde ich nämlich auch und deswegen starten wir jetzt mit dem Teig und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Butter, die wir mit Zucker schaumig aufschlagen. Prise Salz habe ich da gerade auch noch dazu gegeben. Und jetzt kommen unsere Eier dazu. Die verquirle ich erst separat in einer Schüssel. So. Damit die da nicht auf einmal so reinflutschen und die Butter und Eier sich nicht richtig miteinander vermengen. Also wir lassen das gleich, quasi wie bei so einer Mayonnaise, machen wir das ein bisschen langsamer, dass der Teig schön geschmeidig wird. So, jetzt kommt Mehl dazu. Das gebe ich jetzt hier da rein. Ein bisschen Backpulver. Und Mohn, weil ich es irgendwie gerne mag. Und ich finde, es sieht immer cool aus. Und jetzt wollen wir so ein richtig schönes zitroniges Aroma haben. Das heißt, wir reiben jetzt erstmal die Schale von einer ganzen Zitrone da rein. Und auch der Saft geht mit dazu. Und während wir das jetzt verrühren, lassen wir die Milch damit reinlaufen. Und das Beste ist natürlich das Abschlecken, eh klar. So, und der Teig kommt jetzt in den Spritzbeutel und auf dem Blech und in den Ofen. Erstmal, wie hält man überhaupt so einen Spritzbeutel? Wenn ihr Rechtshänder seid, dann ist die rechte Hand oben und drückt leicht hier in dieser... Da, wo der Beutel aufhört, wo die Füllung aufhört. Und vorne, damit kann man dann so ein bisschen steuern, was man macht. Jetzt muss man ein bisschen Abstand lassen, weil die ja noch auseinander gehen. Die gehen jetzt erstmal in den Ofen. Und ich schätze mal, bei so 170 Grad Ober-Unterhitze dauert das so 10 bis 12 Minuten. Also so richtig lange brauchen sie nicht. Huch! Während unsere Amerikaner im Ofen backen, machen wir das Zweite, was ein Amerikaner unbedingt braucht. Und das ist Zuckerguss. Und deswegen habe ich jetzt hier schon Puderzucker in einer Schüssel. Und jetzt kommt da einfach Saft obendrauf. Und da muss man immer aufpassen. Erstmal mit wenig Flüssigkeit starten. Weil ein zu flüssiger Zuckerguss, der würde einfach nur an dem Amerikaner vorbeilaufen. Zieht ein, man sieht ihn kaum. Das brauchen wir nicht. Thank you. euch mal an, wie die von innen aussehen. Mmh, die sind so schön fluffig. Macht es unbedingt nach, das schmeckt. Ich beiß da jetzt rein. Mmh. Lecker.
Wussten Sie eigentlich, dass Zora ein Genussmensch ist? Man hat das jetzt deutlich gesehen. Guck mal, Florian, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber du kochst ja auch gerne. Ne? Du bist in so einer Kochgruppe auf Pöhl drin.
Genau, also unsere Freunde, wir haben versucht, uns regelmäßig zu treffen und machen das auch. Und das haben wir festgestellt, jeder muss abends ja auch mal essen. Und dann, dann treffen wir uns einmal die Woche und kochen einfach zusammen. Und dann ist jeder mal dran, bei jedem sind wir mal. Ist auch ganz niederschwellig, insofern ist das eine
gute Deine Spezialität Sache. Kommt aus Japan, stammt aus Japan, Rahmsuppe.
Das ist so. Also ich war vor... Letztes Jahr war ich in Japan, war da 3 Wochen im Urlaub und fand nicht nur die Menschen ganz toll und die Natur dort und was ich gesehen habe, sondern auch das Essen. Und genau, immer wenn sich die Zeit zulässt, gibt es auch Rahmsuppe.
Guck mal, das ist jetzt ein kleiner Kinderwunsch, der mir erfüllt wird. Mhm. Du hast dieses Spray mitgebracht, das bei den Freistößen immer auf dem Rasen diese weiße Linie markiert.
Genau.
Das ich mache jetzt hier mal eine weiße Linie drauf. Achtung. Jetzt kriege ich Ärger mit der Studiobesatzung. Ist ein bisschen viel gewesen. Aber man wundert sich immer, das müsste doch eigentlich, der Rasen müsste ja voll sein von diesen weißen Linien. Ja. Ich habe immer bislang gedacht, die mähen dann diese Schicht weg, aber nee.
Das ist in einer Minute weg oder vielleicht auch in 3, also in dem Bereich. Das kommt einmal die Linie hin und dann verschwindet sie wieder. Ja.
Das ist ja
super.
Einfach mal, könnte man so überall mal sprühen und dann geht ja weg.
Am nächsten Tag Bilder malen.
Wann pfeifst du das nächste Spiel?
Es ist jetzt Sommerpause, ja. Also wir gucken erstmal ein bisschen WM. Ich habe noch 1-2 Testspiele wahrscheinlich. Mhm. Und dann geht es Ende Juli ins Trainingslager in Allgäu. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn es wieder losgeht.
Es war toll, sich mit dir zu unterhalten.
Vielen Dank für die Einladung, war ganz toll. Dankeschön.
Danke dir. Schöne Grüße an die Insel Pöhl.
Mach ich.
So, morgen unsere finale Sendung zu Vereint im Norden. Ich sage nur so viel, es wird voll hier auf dem roten Sofa. Und wir haben 2 Vereine bei uns, die Generationen verbinden. Wahlverwandtschaften Alt und Jung Lübeck und Sport-Stacking-Team Quickborn. Das alles morgen hier bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland und sprühen nicht vergessen. Ne? So, ich mache noch mal einen.